NDR Info. Echo des Tages.
Das Top-Thema heute natürlich das Fernsehinterview des Bundespräsidenten. Gleich die ersten Ausschnitte daraus. Außerdem Rente mit 67. Jetzt streitet auch die SPD darüber. Dazu unser Kommentar. Knapper Sieg. Mitt Romney gewinnt erste Republikaner-Vorwahl in Iowa. Erst schwach, dann wach, die Konjunkturprognose des DIW. Und Überraschungstransfer. Nationalspieler Marco Reus wechselt von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund. Im Studio Sabine Mörs. Schönen guten Abend. Das waren die wohl wichtigsten 15 Minuten im Leben des Christian Wulff. Der Bundespräsident im Interview mit ARD und ZDF. Die Erwartungen an seine Erklärung sind enorm. Alle Ungereimtheiten soll der Bundespräsident ausräumen, fordern seine Kritiker. Das Interview ist bereits aufgezeichnet. Zu sehen gibt es das Interview um 20.15 Uhr im Ersten. Georg Schwarte in Berlin. Klar ist, Christian Wulff lehnt einen Rücktritt ab. Aber was genau hat er dazu gesagt?
Ja, die Zuschauer werden um 20.15 Uhr einen sehr zerknirschten, einen sehr angefassten Bundespräsidenten erleben, der Fehler eingeräumt hat, der sich erneut entschuldigt hat und der auch konkret Stellung nahm zu dem Drohanruf auf der Mailbox des Chefredakteurs der Bild-Zeitung.
Der Anruf bei dem Chefredakteur der Bild-Zeitung war ein schwerer Fehler, der mir leid tut, für den ich mich entschuldige. Ich habe das auch so gleich nach Rückkehr aus dem Ausland persönlich getan, ist auch akzeptiert worden. Ich habe in der Erklärung vor Weihnachten mich ausdrücklich zum Recht der Presse- und Meinungsfreiheit bekannt und halte das für mein eigenes Amtsverständnis nicht vereinbar. Denn ich will natürlich besonnen, objektiv, neutral, mit Distanz als Bundespräsident agieren und ich möchte vor allem Respekt vor den Grundrechten, auch dem der Presse- und Meinungsfreiheit haben und habe offenkundig mich in dem Moment eher als Opfer gesehen, als denjenigen, der Bringschuld hat, gegenüber der Öffentlichkeit Transparenz herzustellen und auch berechtigte Fragen zu beantworten.
Trotzdem, Christian Wulff bleibt dabei. Nein, er habe nicht an Rücktritt gedacht in dieser Situation. Aber seine Aussage auch die, er müsse sein Verhältnis zu den Medien offenbar neu ordnen. Aber man erlebt einen Christian Wulff dann um 20.15 Uhr, der auch appelliert, gewissermaßen an Reaktionen eines Menschen, nicht nur eines Bundespräsidenten. Und das klingt dann so.
Trotzdem, das ist keine Entschuldigung, das ist auch keine ausreichende Erklärung, aber vielleicht der Impuls, der dazu geführt hat. Das wiederum ist menschlich, aber man muss eben als Bundespräsident die Dinge so im Griff haben, dass einem das eben nicht passiert. Und trotzdem ist man Mensch und man macht Fehler.
Man ist Mensch, man macht Fehler, räumt Wulff ein. Er appellierte noch einmal auch an das Verständnis der Bundesbürger. Er sagt, er sei sehr schnell ins Amt gekommen. Die Karenzzeit, der Übergang vom Ministerpräsidenten zum Bundespräsident, eine sehr kleine Zeit, wenig Zeit für ihn auch, sich vorzubereiten. Und dann diese Forderung des Bundespräsidenten.
Letztlich gibt es natürlich auch Persönlichkeitsrechte. Es gibt auch Menschenrechte selbst für Bundespräsidenten und auch deren Freunde, deren Angehörigen. Und ich möchte nicht Präsident in einem Land sein, wo sich jemand von Freunden kein Geld mehr leihen kann.
Christian Wulff kündigte an, dass seine Anwälte morgen sämtliche Unterlagen, sämtliche Antworten, die er und seine Anwälte bislang in dieser Sache gegeben haben, über 400, sagt er selbst, ins Internet stellen werden. Das sei eine Transparenz, die bisher ungesehen und ungehört sei in der Bundesrepublik Deutschland. Dafür wolle er sorgen. Aber auch er räumt ein, man muss lernen, auch er muss lernen.
Also wir müssen alle hohe Ansprüche haben, in dem Wissen, dass wir alle fehlbar sind. Und natürlich denkt man viel jetzt über die Bibelstelle nach. Derjenige, der ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und alle gingen bei dieser Steinigung. Weil allen klar wurde, also Vorsicht, wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, zeigen andere auf dich selbst. Insofern wird man auch lebensklüger.
Man wird lebensklüger, das ist die Aussage von Christian Wulff. Die Formulierung Bundespräsident auf Bewährung, die akzeptierte er nicht. Zu Ende dieses 15 Minuten Interviews, das wie gesagt in der ARD um 20.15 Uhr zu sehen ist. Er räumte noch einmal ein, diese Vorgänge, sein Verhalten, das habe dem Amt sicher nicht gedient, aber er wolle alles dafür tun, dass er nach 5 Jahren unter seinem Amt als Bundespräsidenten seine Amtsführung stehen habe. Er sei ein guter Bundespräsident gewesen.
War das denn für Christian Wulff jetzt der Befreiungsschlag?
Es war zumindest eine sehr offensive Strategie dieses Präsidenten. Man hat einen sehr reumütigen Präsidenten erlebt. Die Formulierung Entschuldigung, es tut mir leid, sie fielen mehrfach. Bundespräsident Wulff hat sich hier ganz erkennbar an die breite deutsche Öffentlichkeit gewandt, an die Bürger. Er hat um Verständnis geworben, hat von sich als Mensch gesprochen. Und das ist seine Strategie. Verständnis für das, was vorgefallen ist, aber auch die Ankündigung, er werde sich bessern, er werde lernen, die Lernkurve werde bei ihm auch erkennbar sein, man wird lebensklüger. Das ist das Motto von diesem Auftritt.
Werden die Kritiker jetzt von ihm ablassen?
Das liegt auch natürlich an Christian Wulff selbst und an der Frage, ob jetzt noch mehr Vorwürfe aufgedeckt werden, ob es neue Vorwürfe geben wird. Christian Wulff selbst sagte, dieses Misstrauen, das ihm da vor allen Dingen von den Medien entgegenschlage, das sei schon sehr erstaunlich und er könne gar nicht auf all die vielen Antworten, auf all die vielen Fragen antworten, die ihm da gestellt würden. Und er frage sich manchmal selber, woher dieses Misstrauen kommt. Also ein Bundespräsident, der das Amt nicht als Bewährungsamt mit gewissermaßen im Augenblick innehaben will, aber ein Bundespräsident, der von sich selbst sagt und überzeugt ist, er wird die Amtszeit ausfüllen und er wird ein guter Bundespräsident werden.
Erste Einschätzung und Informationen zum Fernsehinterview von Bundespräsident Christian Wulff hier auf NDR Info und WDR 5 im Echo des Tages. Auch bei der CSU-Klausur in Wildbad Kreuth war das Thema des Tages natürlich die Zukunft von Bundespräsident Christian Wulff. Trotz der vernichtenden Kritik am Verhalten von Wulff hat Horst Seehofer, der CSU-Chef, Wulff das Vertrauen schon ausgesprochen, noch vor dessen Erklärung. Die anderen Themen gerieten dadurch logischerweise erst einmal in den Hintergrund. Aus Kreuth, Rudolf Erhardt.
Bei so einer CSU-Klausur zum Jahresauftakt geht es eigentlich um Standortbestimmungen. Da liegen bereits Papiere vor zur Bekämpfung des Rechtsextremismus, zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes wie des Mittelstandes und natürlich, so Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeld, zum Thema Euro-Stabilität.
Wir haben unseren Beitrag zur Stabilitätspolitik gerade in Europa geleistet und wir werden dafür sorgen, dass auch die Stabilitätskriterien und die Schuldenbremsen mit automatischen Sanktionen auch wirklich verankert werden.
Doch eigentlich wollte das keiner hören. Die meisten Fragen des riesigen Journalistenaufgebotes drehten sich um das Schicksal zweier Abwesender, Bundespräsident Wulff und Ex-Minister zu Guttenberg. Die CSU-Oberen wussten bereits bei ihrer mittäglichen Ankunft, dass sich der Bundespräsident am Abend erneut erklären, aber nicht zurücktreten werde.
Es kann auch nur er sagen, warum er was wie gemacht hat.
Wie Hasselfeld hatte auch CSU-Chef Horst Seehofer darüber mit Bundeskanzlerin Merkel telefoniert. Und so war die Rückendeckung Seehofers für Wulff auch von ganz oben abgesichert.
Die CSU steht zu diesem Bundespräsidenten Christian Wulff und er hat auch unser Vertrauen.
Mehr und schon gar nichts Bewertendes zum Verhalten des Bundespräsidenten ließ sich die CSU, gut abgesprochen, vorerst nicht entlocken. Die vielen Fragen zur Zukunft des nicht nach Kreuth geladenen einstigen Shootingstars Karl Theodor zu Guttenberg blockte Seehofer ebenfalls ab.
Es ist meine und unsere Position, dass wir zu gegebener Zeit Karl Theodor zu Guttenberg wieder in einer aktiven Rolle der CSU sehen möchten. Den Zeitpunkt bestimmt er selbst. Die Art und Weise, wie wir das bewerkstelligen, tragen wir nicht über die Öffentlichkeit aus, sondern bereden dies mit ihm persönlich.
Die vermeintliche Kreuther Kampfansage Seehofers gegen die Rente mit 67 relativierte dieser. Er verwies auf den Zusammenhang seiner Kritik. Der lautete, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit sei aus demografischen Gründen richtig, aber nur, wenn mehr ältere Arbeitnehmer wieder in Beschäftigung kämen. Und erst danach, so Seehofer, habe er angemahnt,
dass für den Fall, dass sich dies jetzt nicht in der nächsten Zeit verändert, zugunsten der Beschäftigungsmöglichkeiten der älteren Arbeitnehmer, wir darüber auch eine öffentliche Debatte führen müssen.
Erfreut, wenn auch in unterschiedlicher Tonlage, äußerten sich CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt, Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner und Parteichef Seehofer zu den neuesten bayerischen Umfragewerten mit derzeit 44% für die CSU.
Sie stellen fest, die CSU ist bärenstark. Gegen uns kann nicht regiert werden. Und Bayern ist die Benchmark für ganz Europa, für alle Länder, was die Stabilität betrifft.
Wir werden weiter zuverlässig arbeiten, aber wir werden auch darauf hinweisen, wie gut es unserem Land eigentlich geht und dass es auch nicht von irgendwoher kommt.
Denn es war gerade für die CSU kein einfaches Jahr. Insofern ist es schon bemerkenswert, dieses relativ hohe Maß an Vertrauen in der Bevölkerung.
Also wertete Seehofer die CSU-Umfragezahlen als Rückenwind und Mahnung zugleich.
Wir haben es eben gehört, erst kam CSU-Chef Seehofer mit seinen Zweifeln zur Rente mit 67. Jetzt streitet auch die SPD über das spätere Renteneintrittsalter, obwohl die Sozialdemokraten ja in der Großen Koalition dafür mitverantwortlich waren. Andrea Nahles würde das Ganze am liebsten erst einmal aussetzen. Andere SPDler, zum Beispiel Peer Steinbrück oder Franz Müntefering, halten sie für unverzichtbar. Aus Berlin dazu Peter Mücke.
Die Vorlage hatte am Neujahrstag CSU-Chef Seehofer geliefert. SPD-Generalsekretärin Nahles nahm sie heute dankbar auf. Wenn die CSU tatsächlich Zweifel an der Rente mit 67 habe, dann solle sie doch einen Gesetzesvorstoß der SPD unterstützen. Damit soll das Renteneintrittsalter so lange nicht erhöht werden, bis es genügend Arbeitsplätze für Ältere gibt. So hatte es der SPD-Parteitag Anfang Dezember beschlossen. Aber einig ist sich die Partei in dieser Frage nicht.
Ich sehe das anders. Es geht darum, dass jetzt Kriterien genannt worden sind, die erfüllt sein müssen, um jetzt in den Aufstieg in die Rente einzusteigen. Das ist kein Nein zu 67, aber ein Hinhalten. Ich glaube, dass diese Bedingungen erfüllt sind,
sagt der ehemalige SPD-Chef Müntefering. Kein Wunder, denn Müntefering war Arbeitsminister der Großen Koalition, als die Rente mit 67 verabschiedet worden war.
Wir haben gerade eine wirklich günstige Situation am Arbeitsmarkt. Es gibt offene Stellen und die Jungen, die nachwachsen, sind weniger. Wenn man jetzt nicht einsteigt, dann kann man fragen, wann denn eigentlich sonst noch?
Auch der damalige Finanzminister und mögliche SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück kritisiert den Schwenk seiner Partei. Die Antwort auf den mathematischen Druck der Demografie kann nicht die ersatzlose Suspendierung der Rente mit 67 sein, sagte er dem Tagesspiegel. Widerspruch kommt vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
Das Problem des demografischen Wandels ist eins, aber eins, was zu bewältigen ist, zum Beispiel durch moderate Steigerung der Rentenbeiträge. Ich rede bewusst von moderat. Es ist zu lösen dadurch, dass man die Beschäftigungssituation älterer wesentlich verbessert. Das ist ja die Krux heute überhaupt, dass viele ältere Menschen gar nicht das Rentenalter erreichen können, das ihnen vorgeschrieben wird gesetzlich und damit sie verdammt sind zu einer Rentenkürzung,
sagt DGB-Chef Sommer. Das Bundesarbeitsministerium sieht das anders. Erst gestern bei der Bekanntgabe der neuen Arbeitsmarktdaten hatte Ministerin von der Leyen betont:
Es zeichnet sich in den letzten 10 Jahren bei der Beschäftigung älterer eine deutlich positive Entwicklung bereits ab. Unter dem Strich bin ich der Überzeugung, dass die steigende Nachfrage nicht nur nach Fachkräften, sondern insgesamt nach Arbeitskräften eine Chance für die Älteren wird. Und genau diese Chance sollten wir jetzt auch nutzen, um Fortschritte zu machen in den nächsten 20 Jahren auf dem Weg zur vollen Rente mit 67.
Denn erst dann wird das Renteneintrittsalter 67 erreicht haben. Bis dahin wird es jährlich schrittweise angehoben. Die FDP kritisierte den Vorstoß der SPD als unehrlichen Täuschungsversuch. Es sei langsam nur noch peinlich, wenn sich die SPD von einem Kernprojekt ihres eigenen Regierungshandelns zu distanzieren versuche, sagte FDP-Arbeitsmarktexperte Kolb. Im fernen Wildbad Kreuth nahm auch CSU-Chef Seehofer noch einmal Stellung zu seinen Äußerungen. Er halte die Rente mit 67 nach wie vor für richtig. Er habe nur darauf hingewiesen, dass sich die Arbeitsmöglichkeiten für Ältere verbessern müssten.
Dass hier das Erreichte noch nicht passt. Und ich habe gesagt, dass für den Fall, dass sich dies jetzt nicht in der nächsten Zeit verändert, zugunsten der Beschäftigungsmöglichkeiten der älteren Arbeitnehmer, wir darüber auch eine öffentliche Debatte führen müssen.
Und die, so sieht es aus, wird die Politik noch einige Zeit beschäftigen.
Da ist sie also wieder, die Debatte über die Rente mit 67, kaum dass sie eingeführt ist. Aber wie sieht es wirklich aus? Haben wir tatsächlich noch die Wahl oder müssen wir womöglich noch länger arbeiten und noch später in Rente gehen? Der Kommentar dazu von Ulrich Zissler.
Natürlich führt an der Rente mit 67 kein Weg vorbei. Wer einen Blick auf die demografische Entwicklung der kommenden Jahrzehnte geworfen hat, der weiß genau, wie sehr sich die Lage zuspitzen wird. Immer mehr Alte müssen durch immer weniger Junge finanziert werden. In der Spitze werden in unserem umlagefinanzierten System wohl etwa 2 Beitragszahler die monatliche Überweisung für einen Rentner aufbringen müssen. Was uns bevorsteht, wissen natürlich auch SPD, CDU und CSU. Schließlich haben alle 3 Parteien gemeinsam im Jahr 2007 fast einstimmig die entsprechende Rentenreform verabschiedet. Nur ein paar dem linken SPD-Rand zugehörige Bundestagsabgeordnete waren damals dagegen. Auch das Ziel der Gesetzesnovelle war und ist allen Beteiligten klar. Die Ausgaben der Rentenkasse müssen langfristig sinken, soll ihr finanzieller Kollaps vermieden werden. Langfristig kann der Staat nur das verteilen, was er einnimmt. Wer es anders macht, endet wie Griechenland, Portugal oder Spanien. Zugleich ließ sich, damals wie heute, eine reine Rentenkürzung nach dem Motto, alle bekommen 20% weniger, nicht durchsetzen. Dazu ist die Macht der Rentner- und Sozialverbände und der Boulevardpresse viel zu groß. Geeinigt hat sich die Große Koalition deshalb schließlich auf die euphemistische Formel Rente mit 67. Wohl wissend, dass viele, vielleicht sogar die Mehrheit der Arbeitnehmer, gar nicht so lange arbeiten können oder wollen und deshalb im Alter niedrigere Bezüge in Kauf nehmen werden. Vor diesem Hintergrund ist es wohl nur mit populistischer Stimmungsmache zu erklären, wenn jetzt SPD-Generalsekretärin Nahles argumentativ im Gleichschritt mit CSU-Chef Seehofer den mühsam errungenen Rentenkompromiss wieder aufschnüren will. Ihr beider Einwand, es müsse erst sichergestellt werden, dass in den kommenden Jahrzehnten auch genügend Arbeitsplätze für Ältere da sind, verfängt nicht. Er hat mit den Gründen für die Einführung der Rente mit 67 rein gar nichts zu tun. Es macht keinen Sinn, die Finanzen der Rentenkassen an die Wand zu fahren, nur weil möglicherweise in 20 Jahren die Arbeitslosenquote bei den über 60-Jährigen zu hoch sein wird. Natürlich muss sich die Arbeitsmarktpolitik in den kommenden Jahrzehnten dieses Problems verstärkt annehmen. An der zwingenden Notwendigkeit, die Rentenzahlungen der Zukunft zu begrenzen, ändert das aber nichts. An der Rente mit 67 führt kein Weg vorbei.
Der Kommentar im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das war ein hauchdünner Sieg, aber ist es auch schon eine Vorentscheidung? Der Republikaner Mitt Romney, Ex-Gouverneur von Massachusetts, gewinnt die erste Vorwahl seiner Partei in Iowa mit nur 8 Stimmen Vorsprung vor dem erzkonservativen Rick Santorum. Damit geht der Multimillionär Romney auf jeden Fall als Favorit in die nächsten Vorwahlen in New Hampshire und South Carolina. Für Michelle Bachmann dagegen ist die Sache schon gelaufen. Sie hat nach ihrem schwachen Ergebnis aufgegeben. Aus Washington, Anna Engelke.
Nach seinem hauchdünnen Sieg von gerade mal 8 Stimmen präsentierte sich Mitt Romney zwar etwas müde um die Augen, aber vor allem erleichtert. Ich fühle mich tatsächlich fantastisch. Vor einigen Wochen lagen wir noch weit zurück. Kaum jemand glaubte, dass wir Newt Gingrich schlagen könnten. Aber wir haben offensichtlich gestern Nacht gewonnen, auch wenn es sehr, sehr knapp war. Für das Abschneiden von Mitt Romney, dem ehemaligen Gouverneur aus dem an sich liberalen Massachusetts, gibt es 2 Interpretationen. Die einen streichen hervor, dass es Mitt Romney nicht über 25% geschafft hat und lesen daraus, er überzeugt die sehr konservativen Republikaner nicht. Die anderen sagen, für den moderaten Romney ist es ein gutes Ergebnis, das er im sehr konservativen Iowa eingefahren hat. Zu ihnen gehört auch Senator John Thune aus South Dakota, ein Romney-Unterstützer. Der Grund, warum Mitt Romney in Iowa gut abgeschnitten hat, liegt daran, dass für Menschen Wählbarkeit wichtig ist. Und wenn die Menschen den Kandidaten wollen, der am ehesten Barack Obama schlagen kann, dann ist Mitt Romney für sie die beste Wahl. Genau daraus schöpft der 64-jährige Romney sein Selbstbewusstsein. Er ist der republikanische Kandidat mit dem meisten Geld, der besten Wahlkampforganisation, kurz mit dem längsten Atem. Das genaue Gegenteil davon ist Rick Santorum, der überraschende 2. Gewinner der vergangenen Nacht. Der 53-jährige Ex-Senator aus Pennsylvania hat bisher kaum Geld und kein richtiges Wahlkampfteam. Dafür aber sehr konservative Überzeugungen, mit denen er die Herzen vieler Republikaner erreicht. Santorum ist für den smarten Finanzmanager und liberalen Ex-Gouverneur Romney eine gefährliche Mischung. Einerseits ein christlich-konservativer, der Abtreibung und Schwulenehe strikt ablehnt, andererseits ein Kandidat mit starken Wurzeln in der Arbeiterklasse. Großvater und Vater haben im Bergwerk geschuftet. Santorum jedenfalls blickt selbstbewusst auf die erste Vorwahl in New Hampshire nächste Woche. Wir werden in New Hampshire sein, dort unsere Zeit verbringen und mit eurer Hilfe und Gottes Segen werden wir in einer Woche eine weitere schöne Nacht erleben. Auch der Drittplatzierte, der 76-jährige Ron Paul aus Texas, ist zuversichtlich. Er ist der Älteste in der Runde der republikanischen Bewerber. Seine Ansichten sind, höflich formuliert, unkonventionell. Seine Kritiker sagen bizarr. In seinem kompromisslosen Kampf für die Freiheit des Einzelnen will er unter anderem die US-Notenbank abschaffen, statt des Dollars den Goldstandard wieder einführen und die USA zurück in den Isolationismus führen. Schluss mit den Kriegen, alle anderen auf der Welt sollen machen, was sie wollen. Durch sein Wahlergebnis in Iowa sieht sich Ron Paul längst nicht mehr als Außenseiter. Die Botschaft der Freiheit spricht alle an, auch Demokraten, die zu unseren Veranstaltungen kommen. Junge Menschen sind ebenfalls begeistert. Fast die Hälfte der jungen Wähler in Iowa hat für den 76-jährigen Paul gestimmt. In New Hampshire liegt er in den Umfragen hinter dem Spitzenreiter Mitt Romney.
Die deutsche Wirtschaft soll wieder brummen. Aber, und das ist die Einschränkung, erst im Sommer. Vorher gibt es noch ein Tief. So jedenfalls sehen das die Experten des Instituts für Wirtschaftsforschung DIW. Arne Meyer mit den Einzelheiten.
Nein, wirklich optimistisch ist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung nicht, wenn es auf die konjunkturellen Aussichten für dieses Jahr schaut. Das machte der Leiter der Abteilung Konjunkturpolitik beim DIW, Ferdinand Fichtner, heute deutlich.
Wir haben unseren Bericht überschrieben mit der Überschrift Verunsicherung und hohe Schulden bremsen Wachstum. Und das gilt mit Sicherheit, und zwar weltweit, gilt vor allem natürlich im Euroraum, dass die große Verunsicherung über die hohe private und staatliche Verschuldung zu einer gedämpften wirtschaftlichen Entwicklung führt.
Zum Beispiel in den USA. Dort sind die Aussichten nach DIW-Angaben äußerst dürftig. Mit einem Wirtschaftswachstum von gerade mal 1,5% jenseits des Atlantiks rechnen die Berliner Ökonomen. 2012 und 2013. Die deutsche Wirtschaft kann sich diesem Sog nicht entziehen. Simon Juncker, Deutschland-Experte des DIW.
Aufgrund des schwachen Starts in das Jahr 2012 ist für den Jahresdurchschnitt nur ein relativ verhaltener Zuwachs zu erwarten. Das DIW rechnet hier mit einem recht mageren Plus von 0,6%. Diese schwache jahresdurchschnittliche Zuwachsrate verdeckt jedoch, dass man durchaus auch zuversichtlich in das zweite Halbjahr blicken darf.
Nachdem die deutsche Wirtschaft in den ersten beiden Quartalen 2012 sogar in eine leichte Rezession schlittern wird, unter anderem, weil die Unternehmen ihre Investitionen aufgrund der zunehmenden Unsicherheit zurückhalten, geht es ab dem Frühjahr langsam aber sicher wieder bergauf. Das DIW spricht von einem Aufholwachstum, das sich 2013 fortsetzen wird.
Insgesamt führt das zu einer für die deutsche Wirtschaft recht ordentlichen jahresdurchschnittlichen Wachstumsrate von 2,2%. Für das nächste Jahr. Die Inflation wird dann auf 2% anziehen, nach 1,7% in diesem Jahr und damit aber im Rahmen dessen liegen, was die EZB als Preisstabilität definiert.
Stichwort EZB. Das DIW ist davon überzeugt, dass spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo sich die Europäische Zentralbank in noch größerem Umfang als bisher engagieren muss. Denn langsam aber sicher ist es wirklich Zeit für eine große Lösung der Staatsschuldenkrise in Europa. Ferdinand Fichtner.
Wir würden uns vorstellen, dass wenn die EZB verstärkte Interventionen ankündigt, dann eher über den europäischen Rettungsschirm und auf diese Weise quasi indirekt die Refinanzierung der Staaten gewährleistet.
Allerdings stellt das DIW auch eine etwas schräge These auf, denn nach Meinung der Ökonomen hat die momentane Krise auch ihre guten Seiten. Sie sorgt in gewissem Sinne für Rückenwind, den vor allem die Bundesregierung braucht, um auf europäischer Ebene Reformen durchzusetzen.
Gerade mit dem Rückenwind der Krise gelingt es den Regierungen in Europa, vielleicht Modifikationen, institutionelle Neuerungen durchzusetzen, die ohne die Krise undenkbar wären. Die fiskalpolitische Koordination, die auf dem Gipfel im Dezember vereinbart wurde, wäre vor 2 Jahren noch undenkbar gewesen.
Bei allem Blick über die deutschen Grenzen hat das DIW aber auch einen innenpolitischen Rat für die Bundesregierung. Weil die Haushaltslage angespannt bleibt, sollte die schwarz-gelbe Koalition eines auf jeden Fall vermeiden: weitere Steuersenkungen.
Erdbeben in Japan und Neuseeland, Hochwasser und Überschwemmungen in Thailand, Stürme in den USA. Die heftigste Serie von Naturkatastrophen überhaupt hat 2011 für Gesamtschäden von etwa 292 Milliarden Euro umgerechnet gesorgt. Das hat der größte Rückversicherer, die Münchner Rück, heute mitgeteilt. Das ist mehr als das Doppelte wie in 2010. Aus München dazu Astrid Freieisen.
Die größte Tragödie des Jahres 2011 waren nicht die Rekordschäden aus Naturkatastrophen, nicht die weltweit 380 Milliarden Dollar durch Erdbeben, Überschwemmungen und Stürme, die die Statistik erfasst hat. Für den Geophysiker Ernst Rauch, Chef des Klimazentrums der Münchner Rückversicherung, war die eigentliche Tragödie etwas anderes.
Die größte humanitäre Katastrophe im vergangenen Jahr war tatsächlich eine Hungerkatastrophe, die noch andauert in Somalia und am Horn von Afrika. Die Zahl der Opfer ist auch noch nicht bekannt. In den 27.000 Todesopfern für das vergangene Jahr 2011 aus Naturkatastrophen sind die Hungeropfer nicht erfasst.
Dass die statistisch nicht erfasst ist, macht ein Grundproblem deutlich, das der weltweit führende Rückversicherer kritisiert. Entwicklungs- und Schwellenländer seien drastisch unterversichert, was die Erholung nach Naturkatastrophen behindere. Dies gelte insbesondere für Asien, verantwortlich für 70% der wirtschaftlichen Schäden.
Das war durchaus eine der Besonderheiten des Katastrophenjahres 2011, die Überschwemmung in Thailand. Hier muss die Versicherungswirtschaft in der Zukunft mehr Transparenz einfordern, auch von den Kunden, von den Industriebetrieben. Es hat sich in den letzten Jahren, 10, 15 Jahren, dort Industrien angesiedelt. Industrien im Bereich der Halbleitertechnik, der Elektronik, auch der Automobilindustrie. Und zwar, wenn man so will, durchaus in Hochrisikogebieten entlang von Flusssystemen.
Aber selbst gut organisierte Industrienationen seien nicht gegen alle Risiken gewappnet. So habe das Erdbeben gewohnte Japan nicht mit einem Jahrtausendereignis wie dem Tsunami gerechnet. Die Beben in Japan und Neuseeland hätten allein 2/3 der Rekordschäden des Jahres 2011 verursacht. Die bloße Zahl der Erdbeben sei 2011 nicht auffällig gewesen. Ähnliches gilt für die Gesamtzahl der Naturkatastrophen. 820, wovon 90% auf das Wetter zurückzuführen gewesen seien. Auffällig in Europa?
Also hier ist die Verbindung hin zum Klimawandel nicht mit einer letzten wissenschaftlichen Sicherheit, mit einer erhöhten Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit feststellbar. Am Ende des Jahres, im November, gab es im Mittelmeer ein Sturmereignis, das an der französischen Mittelmeerküste dann zu hohen Schäden aus Sturmflut geführt hat. Und der amerikanische Wetterdienst hat dieses Ereignis als den ersten Tropensturm im Mittelmeer bezeichnet. Das kann wiederum, muss nicht, aber kann ein weiteres Indiz sein, dass auch hier in Europa im Mittelmeerraum extreme Wetterereignisse, was dann auch hohe Windgeschwindigkeiten betrifft, möglicherweise in der Zukunft häufiger zu beobachten sind.
Die Münchner Rück- und die Katastrophenbilanz für das Jahr 2011. Wir kommen zum Sport. Andreas Kofler hat das 3. Springen der Vierschanzenturnier in Innsbruck gewonnen. Der Österreicher verdarb damit seinem Landsmann Gregor Schlierenzauer die Chance, alle 4 Springen und damit den Grand Slam zu holen. Edgar Endres berichtet.
Den Österreichern war es egal. Ausgelassen wie immer haben sie am Berg Isel gefeiert. Wenn schon nicht Schlierenzauer ganz vorne landet, dann eben Andreas Kofler. Mit einer Attacke im 2. Durchgang entschied der Innsbrucker die Windlotterie am Berg Isel.
Es ist ganz schwer von oben zu beurteilen, weil du weißt nicht genau, ist das jetzt Aufwind oder Rückenwind. Und deswegen, man muss einfach ein bisschen sich auf seinen Sprung konzentrieren und das an den Vordergrund stellen und der Rest, das kommt dann, wie es kommt. Aber es ist Gott sei Dank für mich jetzt mal gut ausgegangen.
Kofler wurde ausgelassen bejubelt, Gregor Schlierenzauer als 2. ebenfalls. Doch für den 21-jährigen Topmann ist damit die Jagd auf den Grand Slam und die Millionen Schweizer Franken beendet.
Ja, das war nie ein Thema. Mein großes Ziel ist die Tournee, die habe ich noch nie gewonnen. Da ist mir der Grand Slam so ziemlich egal.
Vor dem letzten Springen führt Schlierenzauer klar mit 17 Punkten vor Kofler. Der erstmalige Sieg bei der Tournee scheint fix. Das deutsche Team war im Hexenkessel bei schwierigen Bedingungen nur braver Zuschauer. Maximilian Mechler als 7. konnte mit der Schanze und seiner Platzierung jedoch prima leben.
An sich ist sie richtig cool, sehr schwierig zu springen und heute lief es richtig gut und ich bin schon mal wirklich zufrieden heute.
Einen Platz dahinter landete Michael Neumeier. Richard Freitag wurde 12., nur Stefan Hocke als 18. und vor allem Severin Freund als 21. erwischten einen gebrauchten Tag.
Das ist ziemlicher Schmarrn war, aber also auch schon im ersten. Manchmal gibt es so Tage, da läuft es nicht einfach und dann vergessen und im Behofen von neuem anfangen.
Morgen geht's bereits weiter mit der Quali in Bischofshofen und einen angriffslustigen Freund als 6. der Tourneewertung.
Und zum Schluss noch zum Fußball. Für alle Fußballfans war das heute die Hammermeldung schlechthin. Die Fußball-Bundesliga vermeldet einen der teuersten Transfers und vor allem einen der überraschendsten. Nationalspieler Marco Reus wechselt im Sommer von Borussia Mönchengladbach zum deutschen Meister Borussia Dortmund. Der 22-Jährige erhält beim BVB einen 5-Jahres-Vertrag. Kerstin von Kalkreuth berichtet.
Für Reus müssen die Dortmunder tief in die Tasche greifen. Da der herausragende Offensivspieler noch bis 2015 in Gladbach unter Vertrag steht, muss Dortmund eine Ablöse zahlen, die bei 17,5 Millionen Euro liegen soll. Marco Reus hatte sich in seinem Urlaub zu dem Wechsel entschieden. Er betont ausdrücklich, dass seine Entscheidung keine gegen Borussia Mönchengladbach gewesen sei, sondern für Borussia Dortmund. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl zeigte sich enttäuscht über den Abgang seines besten Spielers. Er habe 2-mal versucht, den Vertrag mit Reus zu erhöhten Bezügen zu verlängern. Neben sportlichen hat Marco Reus auch private Gründe für den Wechsel zum BVB. Reus ist in Dortmund geboren, seine Eltern wohnen nach wie vor in Dortmund und Reus hat beim BVB in der Jugend gespielt. Damals ließen sie Reus ziehen. So kam er über Rot-Weiß Aalen 2009 nach Mönchengladbach.
Und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Sendung gibt's auch als Podcast unter ndr.de/info oder wdr.de. Am Mikrofon war Sabine Mörs. Ihnen einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.